Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Ein Konflikt ums Wasser. Muss in einer Gemeinde östlich von Berlin das Wasser rationiert werden, weil es von der neuen Tesla-Autofabrik gebraucht wird? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die letzte gemeinsame Corona-Lagebeschreibung in der Konstellation Wieler und Spahn, RKI-Chef und Bundesgesundheitsminister. Letzterer geht, anders als das Virus, das bleibt und hat nichts von seinem Schrecken verloren. Im Gegenteil, Leonie Schwarzer.
Die derzeit stagnierenden Infektionszahlen seien kein Zeichen für eine Entspannung der Lage. Es sei viel zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, das sagt der RKI-Chef Lothar Wieler. In einigen Bundesländern könne man zwar vermutlich erste Folgen der verschärften Maßnahmen sehen, aber
in einigen anderen Regionen könnte diese Plateaubildung aber bei den hohen Fallzahlen zurzeit auch darauf zurückzuführen sein, dass ganz einfach die Kapazitäten erschöpft sind.
Labore und Gesundheitsämter würden nicht mehr hinterherkommen, die Fälle zu erfassen. Zeit für Entwarnung ist also nicht. Im Gegenteil. In vielen Krankenhäusern sei die medizinische Versorgung bereits jetzt eingeschränkt und das habe schwerwiegende Folgen, so Wieler.
Erstens für die Covid-Patienten, die zum Teil schon verlegt werden müssen. Solche Verlegungen sind eine enorme Belastung und können die Heilungschancen beeinträchtigen. Zweitens für alle anderen. Wenn die Kliniken am Limit sind, wirkt sich das zuallererst auf die vermeintlich leichten Eingriffe aus.
Und in diese Notlage platze jetzt auch noch die neue Variante Omikron. Sie könne noch ansteckender sein und auch Geimpfte und Genesene leichter infizieren. Auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn betonte, dass die Lage weiter ernst sei. Die Luftwaffe verlege derzeit viele Patientinnen und Patienten quer durch Deutschland. Die gestern beschlossenen Maßnahmen von Bund und Länder seien zu spät gekommen.
Jetzt geht es darum, die Vorgaben umzusetzen, sie zu kontrollieren und sie auch, so schwer es manch einem in seinem Alltag fällt, zu akzeptieren.
Vor allem für ungeimpfte Menschen wurden gestern strengere Maßnahmen beschlossen. Sobald bei einem privaten Treffen jemand ungeimpft ist, gilt der eigene Haushalt plus höchstens 2 Personen aus einem weiteren. Außerdem wurde die 2G-Regel deutlich ausgeweitet. So können künftig nur noch geimpfte oder genesene Personen Kinos, Theater oder Restaurants besuchen. Spahn betonte, es sei richtig, dass die neuen Beschlüsse sich vor allem an Ungeimpfte richten.
Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen. Denn sie treffen ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eben nicht nur mit Folgen für sich selbst, sondern in dieser Pandemie immer auch mit Folgen für alle anderen.
Doch auch wenn die neuen Maßnahmen schon ab morgen Wirkung zeigen würden, die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen werde erstmal weiter steigen. Für die kommenden Feiertage zeichnet Spahn daher ein düsteres Bild.
Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen.
Bei der letzten gemeinsamen Pressekonferenz von Jens Spahn und Lothar Wieler appellieren die beiden noch einmal an die Bevölkerung.
Nehmen Sie die Auflagen ernst. Befolgen Sie sie auch in Ihrem privaten Alltag. Reduzieren Sie Kontakte, soweit es geht.
Wirklich der ganz klare Appell. Lassen Sie sich impfen. Achten Sie darauf, dass Ihr Impfschutz vollständig ist. Und lassen Sie sich eine Auffrischungsimpfung geben. Und bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum.
Der RKI-Chef Wieler im Bericht von Leonie Schwarzer. Wie gehört, nach den Beschlüssen gestern wächst der Druck auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, deutlich. Im Privatleben und am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz gilt im Moment noch 3G, geimpft, genesen und getestet. Großzügiger also als beim Einkaufen, beim Feiern oder beim Sport, wo 2G die Regel sein soll. Aber wäre 2G nicht auch am Arbeitsplatz besser? Mischa Erhardt dazu.
Die einen klagen, die anderen fordern, wenn es um die 2G-Regeln geht. Einzelhandel, Veranstalter und Gastronomen befürchten hohe Umsatzeinbußen durch die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft dagegen begrüßt die strengeren Regeln. Und er geht darüber hinaus und fordert die 2G-Regel auch am Arbeitsplatz.
Es hätte eine 2G-Regelung sein müssen, weil nur die Sicherheit in den Betrieben gibt, die man braucht.
Sagte Markus Järger vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk. Seit vergangener Woche gilt 3G am Arbeitsplatz. Beschäftigte müssen beim Zugang zu den Betrieben also vorweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Oder sie müssen einen Test unter Aufsicht vor Ort machen. Allerdings ist dieses Prozedere für die Unternehmen mit einem hohen Aufwand verbunden.
Das ist sehr anspruchsvoll für Unternehmen und die werden natürlich vor Herausforderungen gestellt, insbesondere dann, wenn die Arbeitnehmer auch in wechselnden Einsatzorten tätig sind.
So Rechtsanwalt Gunnar Rohloff. Vor allem für mittelständische Unternehmen bedeutet 3G viel organisatorischen Aufwand. Einige größere Unternehmen dagegen testen bereits 2G-Regeln in ihren Betrieben, zumindest dort, wo das möglich ist. Etwa in den beiden Betriebskantinen der Krombacher Brauerei.
Das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Wir haben da eine hohe Akzeptanz,
sagt Unternehmenssprecher Peter Lemm.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass generell die Impfquote bei uns im Unternehmen relativ hoch ist. Wir liegen da ungefähr bei rund 90%. Ja, und das ist, glaube ich, dann auch ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass die Akzeptanz entsprechend für die Zugangsberechtigung zu unseren Betriebsrestaurants auch entsprechend hoch gewesen ist oder nach wie vor auch ist.
Auch in anderen Konzernen wie beim Chemieriesen Bayer gab es Pläne, 2G etwa in Kantinen einzuführen. Allerdings liegen diese Pläne angesichts der aktuell verschärften Corona-Maßnahmen derzeit auf Eis, sagte ein Unternehmenssprecher. Könnten Unternehmen darüber hinaus generell 2G für die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten einführen? Grundsätzlich ja, meint Arbeitsrechtler Arndt Kempkens. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung.
Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dürfen das durchaus machen, denn sie sind ja sogar verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und wenn die sagen, wir sind sozusagen schärfer, als es das Gesetz fordert, als es die Verordnung fordert, das können sie durchaus machen. Sie können dann den Leuten, die zur Arbeit kommen, mit eben nur 3G, eben nicht 2G, sagen, ihr könnt wieder nach Hause gehen, müsst im Homeoffice arbeiten. Und wenn dann die Mitarbeitenden sagen, ich kann das aber gar nicht, kriegen sie trotzdem Lohn. Denn der Arbeitgeber darf nicht mehr fordern, als gesetzlich vorgegeben ist.
Sollte der Gesetzgeber aber nachziehen und entweder 2G am Arbeitsplatz oder eine allgemeine Impfpflicht einführen, müssten die Beschäftigten mit Konsequenzen rechnen, wenn sie sich dagegen sperren.
Also das wäre wirklich sehr problematisch für diejenigen, die dann eben nicht geimpft sind, weil sie ja dann nicht eingesetzt werden können. Und der Arbeitgeber, wenn so eine 2G-Pflicht am Arbeitsplatz kraft Gesetzes kommt, darf es ja dann auch gar nicht mehr. Mit der Folge, die werden freigestellt und bekommen auch keinen Lohn und kein Gehalt mehr.
Aktuell gilt das aber natürlich nicht. Für 2G am Arbeitsplatz bräuchte es entsprechende gesetzliche Grundlagen. Ob die dann allerdings auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätten, steht auf einem ganz anderen Blatt, meint Rechtsanwalt Arndt Kempkens.
Höchstkritisch, wirklich, wirklich höchstkritisch. Und ich bin sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden würde. Vor ein paar Tagen gab es ja die Entscheidung zur Bundesnotbremse. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist okay. Aber das sind alles Einzelfallentscheidungen. Und man kann von dem einen zur aktuellen Diskussion nichts ableiten. Ich bin gespannt.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Eine zentrale Rolle bei den Impfkampagnen in Deutschland spielt die Ständige Impfkommission, kurz STIKO. Die schaltet sich ein, wenn ein Impfstoff bereits zugelassen ist, mit Empfehlungen, an denen sich die Ärzte orientieren. Nicht müssen, aber sie tun es in der Regel. Nach zumindest zweifelhaften Äußerungen des STIKO-Vorsitzenden zu den Impfungen für Kinder stellt sich nun die Frage, ob das Gremium überhaupt geeignet und ausgestattet ist für den Einsatz in Pandemiezeiten. Andreas Reuter dazu.
15 Minuten lang wurde Thomas Mertens befragt, der Chef der Ständigen Impfkommission STIKO. Es ging um Impfungen für kleine Kinder, ob und wann die STIKO sie empfehlen wird und was dabei zu beachten ist. Ganz am Ende dann eine persönliche Frage.
Wenn Sie ein 7-8-jähriges Kind hätten, würden Sie das impfen lassen?
Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen.
Die Antwort des STIKO-Chefs in einem Podcast der FAZ. Die Kritik kam aus Nord und Süd und von links und rechts. Manuela Schwesig bemängelt, dass schon die STIKO-Empfehlung für Boosterimpfungen viel zu spät gekommen sei. So die SPD-Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel. Sie hoffe, dass Mertens daraus Schlussfolgerungen für künftige Empfehlungen ziehen werde, sagte Schwesig und bekam Unterstützung aus Bayern.
Etwas seltsam finden wir die Einlassung des STIKO-Chefs,
sagte Markus Söder, der Ministerpräsident von der CSU.
Es ist eine persönliche Entscheidung natürlich, wie er das mit seinen Kindern hält. Aber das führt natürlich zu einer tiefen Frage der Befangenheit, wenn der STIKO-Chef, bevor eine offizielle Empfehlung der STIKO kommt, quasi es von selbst verkündet in einem Podcast. Dies schwächt insgesamt die Empfehlungskapazität und die Empfehlungsglaubwürdigkeit der STIKO enorm.
Thomas Mertens aber will sich nicht drängeln lassen. Entscheidungen brauchen Zeit, sagt er, und eine fundierte wissenschaftliche Basis. Und außerdem:
Die wechselnden Stimmungen in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern können ja nicht das Maß für eine STIKO-Entscheidung sein.
Denn die STIKO entscheidet unabhängig in einer Runde aus 12 bis 18 Experten, die das alle ehrenamtlich machen, unterstützt von einer Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut. Nach fast 2 Jahren Corona-Pandemie zeigt sich da auch eine gewisse Erschöpfung, sagt STIKO-Mitglied Martin Terhardt im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Wir sind in der STIKO mit allen Aufgaben zur Covid-Impfung wirklich ausgelastet und am Rande der Möglichkeiten, was die Ressourcen hergeben. Wir würden gerne oft schneller sein, aber das liegt daran, dass wir nicht genügend Ressourcen an der Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut haben. Die ist personell völlig überfordert in der jetzigen Situation und da arbeiten alle völlig an ihrem körperlichen Limit.
Auch Thomas Mertens hat ja eine Überlastung der STIKO beklagt. Aber Jens Spahn, der amtierende Gesundheitsminister, gab sich noch vorigen Freitag ahnungslos.
Also mir gegenüber hat der Professor Mertens einen Personalbedarf bisher nicht geäußert. Wenn das so ist, rufe ich ihn gleich nachher an und spreche mit ihm drüber.
Stimmt, persönlich habe er mit dem Minister darüber nicht gesprochen, räumt Mertens im FAZ-Podcast ein.
Aber seit mehreren Jahren habe ich dieses Thema gegenüber dem Präsidenten Wieler des RKI geäußert, sogar schriftlich geäußert. Ich weiß auch, dass der Herr Wieler diese Forderung in das BMG, also in das Bundesgesundheitsministerium, weitergegeben hat.
Und dennoch sei die STIKO in der gesamten Pandemiezeit nicht durch mehr Personal verstärkt worden, so Mertens. Womöglich ist das ja eine der Baustellen, die Jens Spahn seinem Nachfolger hinterlässt. Und dazu diese Erkenntnis.
Ich glaube einfach, dass das sehr wichtige Instrument der Ständigen Impfkommission keines ist für Pandemiezeiten.
Der Bericht von Andreas Reuter war das. Dass Tesla in Deutschland in Brandenburg eine Autofabrik aufbauen will, das ist zuallererst mal schmeichel- und vorteilhaft. Für den Standort, das Image, die Arbeitsplätze. Aber es gibt auch Haken am Prestigeprojekt. So soll in der Region Erkner-Strausburg östlich von Berlin das Trinkwasser demnächst rationiert werden. Das wäre ein Novum. Beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ist eigenen Angaben zufolge nicht bekannt, dass einer der 6200 Wasserverbände Deutschlands sein Angebot je begrenzt hätte. In Ostbrandenburg will man diesen Weg aber nun gehen, offensichtlich weil Tesla viel Wasser für die Autoproduktion braucht. Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet.
Der Brandenburgische Wasserverband Strausberg-Erkner am östlichen Stadtrand von Berlin versorgt rund 170.000 Menschen mit etwa 11 Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Jahr. Und jeder kann so viel Wasser verbrauchen, wie er benötigt. Bis jetzt. Denn nun sollen die Verbraucher künftig nur noch eine Maximalmenge an Wasser bekommen. Das Angebot soll also für die Bewohner und Unternehmen gedeckelt werden. So steht es in einer Satzungsänderung, die diese Woche beschlossen wurde. Eine bundesweit einmalige und drastische Maßnahme, sagt Wasserexperte Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
Das gibt es in ganz Deutschland bisher in keiner Weise. Es ist ein einmaliger Vorgang, dass für unbegrenzte Zeit der Trinkwasserzugang für Privathaushalte begrenzt wird.
Dem Wasserverband gehe es nicht um das Wassersparen, ergänzt Gewässerökologe Martin Pusch. Seine Vermutung: Die Ansiedlung des US-Unternehmens Tesla, das im ostbrandenburgischen Grünheide ein Autowerk baut und dafür immens viel Wasser benötigt, stehe im direkten Zusammenhang mit der geplanten Wasserrationierung des örtlichen Wasserversorgers.
Und damit wird natürlich tatsächlich das auch gesetzlich verankerte Prinzip verletzt, dass die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung Vorrang hat vor gewerblicher Wassernutzung.
Die drastischen Pläne der Trinkwasserrationierung durch den Wasserversorger Strausberg-Erkner verstießen damit gegen das Primat der privaten Versorgung. Das sei nicht nur ein bloßer Wille, sondern sei gesetzlich verankert, so Pusch weiter.
Steht im Wasserhaushaltsgesetz in § 6 und wurde eben erst vor kurzem vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Wasserstrategie für Deutschland auch wieder erneuert.
Für die Menschen in der Region kommen die Pläne des Wasserversorgers nicht ganz überraschend, denn hier wird seit nun schon knapp 2 Jahren eine kontroverse Debatte um das Wasser geführt. Der Grund: Laut Antragsunterlagen benötigt Tesla für sein brandenburgisches Autowerk jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch einer 40.000 Einwohnerstadt. Eine Dimension, die den örtlichen Wasserversorger, den Wasserverband Strausberg-Erkner, vor große Probleme stelle, gestand kürzlich der Verbandsvorsteher André Behler.
Die Gefahr grundsätzlich besteht natürlich, dass wenn der Bedarf steigt und die Ressourcen nicht da sind, dass es ein Defizit gibt. Das ist ganz klar.
Und ist wohl einer der Gründe, warum Behler jetzt für Wasserrationierungen plädiert. Zudem rechnet der studierte Umwelttechniker mit einem weiter steigenden Verbrauch durch den geschätzten Zuzug von etwa 40.000 Menschen und Kleingewerbe infolge der Tesla-Ansiedlung. Die Wasserknappheit, ergänzt Behler noch, sei aber nicht allein durch den US-Autobauer entstanden. Die Region kämpfe seit Längerem mit Trockenheit und Wassermangel. Um das Problem jetzt in den Griff zu bekommen, will man nun zum drastischen Mittel greifen und Trinkwasser rationieren. Tesla macht's möglich, motzen die Leute hinter vorgehaltener Hand. In welcher Größenordnung das Wasser rationiert wird, dazu gibt es bis jetzt keine konkreten Angaben. Nach Meinung von Christdemokrat Thomas Krieger, Bürgermeister der 15.000 Einwohner großen Gemeinde Friedersdorf-Vogelsdorf, die im Versorgungsgebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner liegt, sei die Wasserrationierung kaum durchzusetzen. Werden die Leitungen gekappt, wenn man zu viel verbrauche, wird nicht passieren, sagt Krieger und verweist aufs Grundgesetz. Denn laut Artikel 2 und Artikel 20 hat jede und jeder einen immerwährenden Anspruch auf Zugang zu Trinkwasser. Das ganze Vorhaben der Wasserrationierung sei zudem kaum kontrollierbar. Krieger schlägt stattdessen vor:
gestaffelte Wasserpreise oder sowas. Wir können nachdenken über die Gartenwasserzähler. Solche Dinge in die Richtung, denke ich.
Doch das könne nur das Land regeln, nicht eine kleine Kommune. Und um einer Wasserrationierung in Ostbrandenburg letztlich noch aus dem Weg zu gehen, gäbe es auch die Möglichkeit, die Wasserfördermenge zu erhöhen. Aber auch das, unterstreicht Kommunalpolitiker Krieger, sei keine Angelegenheit der Kommune oder des Landkreises, sondern der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition im Potsdamer Landtag. Brandenburg zeigt es, der Zugang zu Wasser wird künftig ein wichtiges Kriterium sein, ob sich neue Unternehmen ansiedeln. Das macht auch der Fall der brandenburgischen Gemeinde Neuenhagen deutlich. Dort hatte das US-Tech-Unternehmen Google ursprünglich geplant, ein Rechenzentrum zu bauen. Der geplante Verbrauch 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich. Nach Tesla sollte es die zweite große Ansiedlung in der Region werden. Daraus wird nun nichts. Der Grund: Wassermangel in der seenreichen, aber trockenen Gegend am östlichen Berliner Stadtrand. Für die Neuenhagener Vizebürgermeisterin Christiane Felker ein Wermutstropfen.
Und da muss man sehen, dass man das möglichst mit wenig Emotionen einfach sach- und fachgerecht abwickelt und dann nach Lösungen sucht.
Der Bericht von Christoph Richter. Er zählte zu den reichsten Personen in Deutschland und auch zu den umstrittensten wegen seiner Neigung, politischen Präferenzen durch üppige Finanzzuwendungen Nachdruck zu verleihen. Nun soll der Milliardär und Unternehmer August von Finck mehreren Medienberichten zufolge verstorben sein. Johannes Kuhn.
Der umstrittene Milliardär starb bereits am vergangenen Sonntag in London, wie der Münchner Merkur berichtet. August von Finck Junior zählte zu den reichsten Deutschen. Forbes schätzt sein Vermögen auf umgerechnet 7,7 Milliarden Euro. Seit 1999 hat die Familie ihren Wohnsitz in der Schweiz. August Junior, Spitzname Gustl, wurde 1930 in München als Sohn einer Unternehmer- und Bankiersfamilie geboren. Die Firma profitierte auch von der Arisierung jüdischen Eigentums im Dritten Reich. Der Fink-Familie gehörte neben der Privatbank Merck Fink & Co. und der Brauerei Löwenbräu zwischenzeitlich auch das Bankhaus Rothschild Wien. Von Finck Junior beteiligte sich im Laufe seines Lebens an einer Reihe Schweizer Industriekonzerne. Außerdem erwarb er 2010 die Namensrechte an Degussa und baute unter dem Namen einen erfolgreichen Edelmetallhändler auf. Der Fink-Firma Nymphenburg Immobilien AG gehören neben Immobilien im In- und Ausland auch zahlreiche Bestlagenobjekte in München. Bis 2018 besaß der Milliardär auch eine Mehrheit an der Hotelkette Mövenpick. Fink und seine Firmen traten auch immer wieder als Parteispender in Erscheinung. So pflegte er jahrzehntelang eine besondere Nähe zur CSU und Franz Josef Strauß. 2010 wurde eine Millionenspende von Finks an die FDP bekannt. Das führte dazu, dass die kurz zuvor von den Liberalen durchgesetzte Mehrwertsteuersenkung auf Hotelübernachtungen seitdem als Mövenpick-Steuer bekannt ist. Von Finks Name taucht auch immer wieder in Zusammenhang mit Initiativen auf, die eine rechte oder eurokritische Alternative zur Union aufbauen wollten. 2018 veröffentlichte der Spiegel Indizien dafür, dass Fink in der Gründungsphase der AfD eine Rolle bei deren Finanzierung gespielt haben könnte. Der Bankier Ferdinand Graf von Galen beschrieb August von Finks politische Haltung einmal scherzhaft mit den Worten: Rechts vom Gustl steht bloß noch Genghis Khan. August von Finck Junior selbst mied die mediale Öffentlichkeit. In die Schlagzeilen geriet er dennoch bis zuletzt. So wurde im März 2021 durch Recherchen der Süddeutschen Zeitung bekannt, dass von Finck dem CSU-Politiker und Eurokritiker Peter Gauweiler mehr als 12 Millionen Euro Beraterhonorare gezahlt hatte. Den Großteil davon in einer Zeit, als Gauweiler noch Bundestagsabgeordneter war.
Johannes Kuhn war das. Der Energiekonzern Shell zieht sich aus der Entwicklung eines Ölfelds in der Nordsee vor der Küste Shetlands zurück. Umweltschützer hatten das Projekt seit langem kritisiert. Imke Köhler dazu.
Die Entwicklung des Cambo-Ölfelds westlich der Shetlandinseln ist seit langem umstritten. Nun hat Shell angekündigt, sich von seiner 30%-Beteiligung zurückzuziehen. Offiziell begründet wird der Schritt damit, dass die wirtschaftlichen Argumente für die Investition nicht stark genug seien. Umweltschützer, Kommentatoren und die Labour-Partei glauben allerdings, dass Shell mit dieser Entscheidung auch einen Image-Schaden vermeiden will. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte im vergangenen Monat dafür plädiert, Cambo kein grünes Licht zu geben. Die unbegrenzte Förderung fossiler Energien sei mit den Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht zu vereinbaren, verlautete aus Edinburgh. Die Entscheidung, ob Öl gefördert werden darf oder nicht, liegt allerdings nicht bei der Regionalregierung, sondern wird auf nationaler Ebene gefällt. Greenpeace hatte bereits angekündigt, im Falle eines positiven Bescheids Klage einzureichen. Die Umweltschutzorganisation hofft nun, dass das Projekt nach dem Rückzug von Shell gestorben ist. Nach jetzigem Stand will der Hauptanteilseigner Siccar Point Energy allerdings an der geplanten Ölförderung festhalten. Sie sei entscheidend für die britische Wirtschaft und Energiesicherheit, betont das Unternehmen. Falls die entsprechende britische Behörde, die Oil and Gas Authority, die Erlaubnis erteilt, könnte westlich der Shetlands schon ab 2022 für das nächste Vierteljahrhundert Öl gefördert werden.
Der Bericht von Imke Köhler. Zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt im November gab es heute frische Daten, aber kein einheitliches Bild. Es wurden neue Stellen geschaffen, aber weniger als erwartet. Franziska Hoppen dazu.
Der Stellenaufbau kommt in den USA nicht recht voran, auch nicht kurz vor Weihnachten. Nur 210.000 neue Stellen sind im November auf dem Arbeitsmarkt hinzugekommen, außerhalb der Landwirtschaft. Das teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten mit deutlich mehr Zuwachs gerechnet. Sie waren von mehr als 500.000 neuer Jobs ausgegangen. Diese Schätzungen entstanden jedoch vor dem Bekanntwerden der Ausbreitung der Omikron-Variante. Dennoch, die Arbeitslosenquote fiel weiter deutlich, gegenüber Oktober von 4,6% auf nun 4,2%. Das ist der fünfte Rückgang der Quote in Folge. Auch wenn sich der Arbeitsmarkt nach seinem Einbruch während der Pandemie insgesamt wieder erholt, von einer Vollbeschäftigung ist er noch weit entfernt. Schwächer als erwartet entwickelten sich auch die Löhne. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3%. Laut US-Notenbankchef Jerome Powell ist die US-Wirtschaft zwar stark, der Inflationsdruck aber hoch. Die Notenbank plant deshalb auch einen schnelleren Abbau ihrer Anleihenkäufe auf dem Weg zu einer Zinserhöhung.
Franziska Hoppen war das. Nehmen wir den US-Arbeitsmarkt mit in den Börsensaal zu Claudia Wehrle. Wie haben denn die Aktienmärkte darauf reagiert?
Gut, wenn wir auf die Kurstafeln schauen, der Dow Jones gibt am Nachmittag seine Tagesgewinne wieder ab, rutscht ins Minus und auch der DAX knickt ein. Also hier wird das eher pessimistisch gesehen.
Die Anleger schwanken offensichtlich zwischen Corona-Sorgen einerseits und der Verlockung, etwas niedrigere Kurse zum Einstieg zu nutzen. Und im Ergebnis bewegt sich dann wohl relativ wenig.
Gut, der DAX mittlerweile schon deutlich im Minus, aber ja, Sie haben recht, aus immer mehr Ländern kommen Meldungen, dass sich Menschen mit Corona infiziert haben. Viele Staaten verschärfen jetzt ihre Einreisebestimmungen. Das sind nicht nur die USA, sondern jetzt beispielsweise auch die Schweiz. Der DAX jetzt kurz vor Handelsschluss 0,8% im Minus. Er fällt auf 15.134.
Oben an der DAX-Spitze die Allianz-Aktien. Wie kommt's?
Aus Anlegersicht gibt es gute Nachrichten. Der Versicherungskonzern verspricht den Aktionären steigende Dividenden. Insgesamt soll mehr als die Hälfte des Gewinns an Anteilseigner gehen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollen die Anleger profitieren können. Ja, in allen Geschäftsbereichen gibt es Wachstum. Immerhin, mittlerweile müssen die Aktien ihre Tagesgewinne wieder abgeben. Sie sind jetzt leicht im Minus.
Am anderen Ende des DAX ist aber Delivery Hero. Was passte da nicht?
Es heißt, es gäbe einen EU-Plan, wonach die Rechte der Fahrer gestärkt werden sollten. Sie sollen als Arbeitnehmer deklariert werden. Das würde eine bessere Bezahlung bedeuten. Auf das Unternehmen kämen steigende Kosten zu. Die Aktien 5% im Minus.
Blick noch auf den MDAX. Da gibt es einen Kurssprung bei Aerobis, dem Goldhändler.
Ja, die Aktien gehören zu den großen Gewinnern. Der Konzern hat für das abgelaufene Geschäftsjahr von einem deutlichen Gewinnsprung berichtet. Rekordzahlen stehen in den Geschäftsbüchern. Ja, und die Aktien 6,5% im Plus.
Dann Euro-Anleihen und Goldpreis noch.
Der Euro kostet 1,1290 $. Die Umlaufrendite von minus 0,45 auf minus 0,46% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 1.775,96 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Reinhardt. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.